Russland hat angekündigt, angesichts wachsender Spannung mit dem Westen sein Arsenal an Interkontinentalraketen auszubauen. Und zwar welche, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. Die russischen Streitkräfte sollen in diesem Jahr mindestens 40 neue Raketen erhalten. Und ich begrüße beim Nordwestradio Karl-Heinz Kamp, Direktor an der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und ehemaliger Forschungsdirektor am NATO Defense College. Herr Kamp, das hört sich so an, als schraube sich die Spirale militärischen Drohpotenzials eine deutliche Umdrehung höher in Richtung Kalter Krieg. Würden Sie zustimmen?
Nein, es sind eigentlich zwei Sachen, die passieren, von denen uns eine Sache weniger Sorge macht, die andere Sache schon mehr. Was weniger Sorge macht, hört sich jetzt eigentlich etwas kurios an, ist der nukleare Aufbau, der eine Tatsache ist. Allerdings ist das etwas, was seit 2009 läuft. Seit 2009, nach dem Georgienkrieg, hat Russland schrittweise sein Nukleararsenal weiter ausgebaut. Was uns eigentlich viel mehr Sorgen macht, ist, dass seit der Ukraine-Krise nun Russland diese Nuklearwaffen auch nutzt, im Sinne von Botschaften zu verwenden. Sie werden eingesetzt in Manövern. Man überfliegt mit nuklearfähigen Bombern eben die Kanalküste. Also alles Dinge, um sozusagen nukleare Signale der Bedrohung zu setzen. Und das ist etwas, was uns doch um einiges mehr Sorge macht.
Nun würde möglicherweise jemand entgegenhalten, wenn das die Politik der Russen ist. Die Amerikaner überlegen, Panzer- und Infanteriefahrzeuge in osteuropäische Staaten wie Polen oder Estland zu verlegen. Und dann steht die Frage dann, wer provoziert eigentlich wen? Wer reagiert auf wen?
Na gut, aber ich meine, man muss ja schon die Fakten einmal richtig bekommen. Deswegen sagte ich gerade, der Nuklearaufbau ist etwas, was seit mittlerweile 6 Jahren läuft. Und zwar in relativ hoher Schlagzahl. Da liegt, glaube ich, eine Fehleinschätzung auf russischer Seite zugrunde, zu glauben, dass Nuklearwaffen heute noch eine Währung sind, mit der man sich Macht kaufen kann. Das ist ja einfach nicht mehr der Fall. Die andere Sache ist, dass nun die NATO selber Signale der Abschreckung setzt, hängt einfach damit zusammen, dass Russland ein Teil eines souveränen Staates annektiert hat. Und ein Verteidigungsbündnis hat nun mal den Job, 2 Signale zu senden. Ein Signal der Entschlossenheit an einen möglichen Angreifer und zweitens ein Signal der Rückversicherung an die Staaten in Osteuropa, und zwar die NATO-Mitglieder, nur die, die wirkliche existenzielle Sorgen haben, zu sagen, wir sind in der Lage, euch zu verteidigen. Das sind, glaube ich, 2 verschiedene Schuhe.
Die russische Seite hat ein bisschen den Eindruck, dass sie sozusagen eingekesselt wird. Sie hat ja ehemaliges Hoheitsgebiet quasi verloren. Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes, die gehören jetzt der NATO an. Das Baltikum lehnt sich auch ganz eng an die NATO. Und da könnte man sich möglicherweise vorstellen, dass man aus russischer Sicht sieht, da liegt Aggressionspotenzial gegen uns. Die sind uns so nahe, wie sie noch nie nahe waren.
Naja, also wenn Sie Ihr eigenes Land in die Mitte einer Karte setzen, sind Sie per Definition immer umzingelt. Das heißt, es ist eine Frage, wie man das sieht. Die NATO hat sich ja auch nicht ausgeweitet, sondern es gibt ein Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Das hat eben die alte Sowjetunion noch 1975 unterzeichnet bei den KZE-Verhandlungen. Das gilt bis heute. Das heißt, Länder können selber wählen, in welchem Bündnis sie sein möchten. Und die NATO hat übrigens nicht jeden aufgenommen, der rein wollte, wie zum Beispiel Georgien oder die Ukraine, genau um nicht russische Ängste da eben zu schüren.
Bevor wir nochmal kurz auf die Ukraine zurückkommen, die russischen Entwicklungen und die russischen Generäle hatten ja von gar nicht allzu langer Zeit, historisch wenigstens gesehen, nach dem Fall sozusagen des Eisernen Vorhangs, ein durchaus kooperatives Verhältnis zur NATO. Da hatte man den Eindruck, da wächst so eine Art Vertrauensbündnis zusammen. Warum ist das nicht mehr existent?
Ich glaube, dass Russland eine politische Entscheidung für sich getroffen hat und da lag wahrscheinlich bei uns eine Fehleinschätzung vor. Wir dachten immer, man hilft Russland, sich zu modernisieren, damit sie sozusagen westlich werden. Westlich im Sinne von politischem System, Demokratie, Wirtschaft etc. Und das möchte Russland nicht. Russland definiert sich selber dezidiert als anti-westlich. Das heißt übrigens nicht, dass man nicht in Einzelbereichen, das tun wir bei der Frage Iran, zusammenarbeiten kann. Aber es ist nicht mehr das Gefühl zu sagen, Partner zu sein. Und Partner ist ja mehr als eine punktuelle Zusammenarbeit.
Ja, das mögliche Miteinander ist also einem erneuten Gegeneinander gewichen. Wenn wir den abschließenden Aspekt nehmen, wie dieser Rüstungswettlauf, der sich da ja nun andeutet, möglicherweise zu stoppen ist, müssen wir die zentrale Lösungsfrage in der Ukraine lösen?
Also erstmal Rüstungswettlauf, da stimmt ja schon der Begriff nicht, weil einfach die Größenordnungen ja nicht so riesig groß sind. Wenn Sie überlegen, dass ja die NATO genau um Russland keine Begründung einer irgendwie Einkreisungsangst zu geben, sich von Anfang an bei der NATO-Osterweiterung verpflichtet hat, genau keine Streitkräfte dauerhaft in Osteuropa zu stationieren, dann gibt es da jetzt einfach ein Vakuum, was man jetzt einfach militärisch etwas auffüllt. Das ist alles aber kein Rüstungswettlauf, weil ja nach wie vor übrigens die Rüstungshaushalte auf NATO-Seite und auf EU-Seite ja fallen.
Karl-Heinz Kamp bei uns beim Nordwestradio, Direktor an der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und ehemaliger Forschungsdirektor am NATO Defense College. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Ausführungen und für das Gespräch.
Sehr gerne, Wiedersehen.